So Gott will, wird am nächsten Sonntag, ist ja Pfingsten, wird sich es dann zum 35. Mal jähren, dass ich zum Glauben kam. Und wenn ich die 35 Jahre rückblicke, ich bin ja doch fast durch alle Bewegungen gegangen in meiner jugendlichen Naivität. Und mir ist etwas aufgefallen im Laufe der Jahre. Und mir ist aufgefallen, dass eigentlich, wenn Verführung geschieht oder wenn Verirrung geschieht im Reiche Gottes oder wenn sich extreme Richtungen bildet, links oder rechts, dass eigentlich immer zwei Dinge in der Regel im Hintergrund mitlaufen. Und zwar, es wird in der Regel, werden zwei Dinge verwechselt. Es wird Israel und die Gemeinde verwechselt, es wird Endzeit und Apostelzeit verwechselt. Und darum ist es auch mir heute nochmal auf dem Herzen, nochmal Israel anzusehen, und zwar heilsgeschichtlich. Es ist einfach so, wenn man die Sekte und auch die Religionsgemeinschaften, ein weiser Mann hat einmal gesagt, eine Sekte und eine Religionsgemeinschaft oder eine Kirche unterscheidet sich nur in der Anzahl ihrer Mitglieder. Das war gar nicht so dumm. Wenn man die mal anguckt, dann sieht man, dass eigentlich jede Gruppe, die nicht auf diesem Zentrum des Evangeliums läuft, dass sie in der Regel Israel etwas stiehlt. Ist ja interessant. Und wenn ich jetzt mal meine Bibel nehme, ich habe mich entschieden, alles was Israel, alles was Prophetie, alles was die Väter, alles was der alte Bund betrifft, grün zu machen, außer die Gerichtsdrohungen, die sind blau. Aber wenn ich das sehe und blätter meine Bibel einfach mal so quer durch im Alten Testament, dann sehe ich nur grün. Das heißt, wenn ich den Großteil der Bibel nicht verstehe, nämlich Israel und das mosaische Gesetz, ja, wie will ich dann überhaupt das Evangelium in der Tiefe einordnen? Und aus dem Grund liegt es mir heute Morgen auf dem Herzen, einfach dieses auserwählte Volk zu sehen. Es ist ein auserwähltes Volk von Gott herausgesucht über Abraham. Aber gell, man muss nicht was sehen. Gott rottet sieben Völker in Kanaan aus. Nicht, weil Gott ein Gott ist, der willkürlich ist, sondern er musste um den Heilsplan, der vor den Ewigkeiten, also bevor es sogar Ewigkeiten gab, in der unendlichen Lichtwelt Gottes geplant wurde, diesen Vorsatz der Ewigkeiten, dieses herrliche Evangelium, diesen Plan, die Menschheit zu retten durch den Sohn Gottes, um das überhaupt hervorbrechen zu lassen, musste er sicherstellen, dass wenn er Mensch wird, dass er im Umfeld letztendlich groß werden kann, weil der Teufel nicht dazwischen schießt. Und der Teufel hat von der ersten Minute dazwischen geschossen. Er hat Israel sofort versucht zu verseuchen durch Okkultismus. Kaum ist die Prophetie da gewesen bei Adam noch im Sündenfall, dass durch das Same des Weibes, durch ein Mensch, die Erlösung kommen wird. Schon hat der Teufel seine Engel geschickt, die sich mit der Frau vermischt haben. Und Gott musste diese Menschen, war ja keine Menschen, sondern Halbmenschen, war ja was Furchtbares, er musste das alles auslöschen. Er musste auch die Völker, die Israel bedroht haben. Und darum kommt diese harte Forderung der Absonderung. Man kann Israel nur verstehen und die ganze Bibel, wenn man versteht, diese harte Forderung der Absonderung musste sein, dass hier ein Mensch geboren werden kann im Umfeld, so wie Gott es wollte. Und der Teufel hat alles versucht. Das ist der Hintergrund dieser ganzen Kämpfe. Er hat von der ersten Minute her alles versucht, die Menschheit, vor allem Israel, okkult zu verseuchen. Drum die ganzen Götzendienste, drum dieser Baalskult, drum die Astarte, drum die Teufelei. Und nur von dem Hintergrund her kann Israel überhaupt verstehen. Und natürlich findest du jetzt in der heutigen Zeit, Endzeit ist die Zeit der Verwirrung, Endzeit ist die Zeit, wo alles drunter und drüber geht, die Zeit der Gesetzlosigkeit, die Zeit der großen vier Sünder aus Offenbarung 9, 20 bis 21, da findest du zumindest etwas, du findest entweder eine vollkommene Gegnerschaft gegen Israel, die an Antisemitismus grenzt, das ist nicht nur strafbar, sondern das ist Sünde. Du findest hier dann aber auch so eine gewisse lässige, wohlwollende Haltung, die aber gleichzeitig trotzdem hingeht, Israel alles stiehlt, die sagt, die Gemeinde ist das neue Israel, das sind so die Extremlehren. Und dann findest du wieder auf die andere Seite die Leute, die Israel sät als das Besondere, aber Israel dann letztendlich in einen Fanatismus hineinnehmen und dort ist wieder die Spitze des Extrems, wo auf der einen Seite Israel alles genommen wird, auf der anderen Seite habe ich schon selber miterlebt und mit durchkämpft, wo man dann lehrt, dass Israel einen eigenen Heilsweg hat. Das ist genauso ihre Lehre. Das heißt, es spielt für uns persönlich schon eine Rolle, in dem, wie wir die Bibel sehen, in dem, wie wir unsere Zeit beurteilen, auch in dem, wie wir letztendlich alles ansehen, dass wir Israel richtig verstehen. Sonst kommen wir zu falschen Schlüssen. Aber ich möchte nur eine zweite Sache zu bedenken geben. Die alten Brüder haben gesagt, als 1948 der Staat Israel gegründet wurde, als der Feigenbaum geblüht hat, du hast plötzlich die Erfüllung dieser Prophetie gesehen, also aus dem Hesekiel 36 bis 39, haben sie gesagt, so, jetzt ist der Zeiger an der Weltuhr Gottes auf 5:12 gesprungen. Und als dann Jerusalem zurückerobert wurde 1967, dann ist er eben auf 2:12 gesprungen. Und ich sage es mal ganz vorsichtig. Wenn er dort schon auf 2:12 war, ja, wo ist er denn heute? Dann hat doch die Entwicklung in Israel für mich, für mein kleines privates Leben eine riese Bedeutung. Dann können wir auch hier ablesen. Und du, wenn du in unserer Mitte hier heute bist und dich noch nicht bekehrt hast, kein Gotteskind bist, nicht gerettet bist, nicht gewaschen bist durch Jesu Blut, dann muss dir klar sein, der Zeitraum, wo die Gnadezeit noch läuft, bevor die Tür endgültig zugeht für die Heiden, der ist minimalst. Weil die Bibel sagt, und damit siehst du auch, dass die Lehre, dass die Gemeinde Israel übernommen hat, hinten und vorne nicht stimmt. Römer 11, 25 und Folgevers heißt es, wenn die Vollzahl der Heiden beieinander ist, so haben sich der letzte Heide bekehrt, dann wird ganz Israel gerettet werden. Dann wendet sich Gott in seinem Heilsplan wieder Israel zu. Dann wird dieser Überrest, wenn man nachher sehen, wird gerettet werden. Das heißt, es spielt für mich eine riesige Rolle, was mit Israel ist, dass ich noch sehe, was ist zeitlich noch zu tun, damit die Kräfte bündeln können. Das heißt, die Gnadentür geht langsam zu. Ist keine Frage. Du kannst ja nicht mehr ein paar Jahre überlegen, wie ich es gemacht habe, 4 Jahre, ob du dich bekehrst. Gott hat an meinem Herzen gewirkt, ich hätte mich sofort bekehren können. Aber ich habe Widerstand geleistet. Ich war feig, bockbeinig, sagt man bei uns. Bis dann die Stunde kam, wo ich durchbrach zur Wiedergeburt, wo ich meinen Widerstand aufgegeben habe. Ich bin so blitzartig wiedergeboren worden, sobald ich meinen Widerstand aufgab, ich kann es nicht beschreiben. Aber es hat auch für uns als Gemeinde eine große Bedeutung. Man muss sich überlegen, was man tut, wenn man jetzt zum Beispiel zum Schluss kommt, dass nicht mehr 2:12 ist, sondern ein paar Sekunden vor 12. Also von daher ist mir es einfach wichtig, Israel zu sehen. Ich denke, was ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn man die gesamte Bibel verstehen will und der gesamte heilsgeschichtliche Zusammenhang letztendlich beachtet, wenn man das nicht tut, kommen sowieso zu lauter falschen Schlüsse. Also das ist für mich keine Frage. Die Verwechslung von Israel und der Gemeinde hat fatale Folgen lehrmäßig. Genauso wie Endzeit und Apostelzeit, wenn das vermischelt wird, hast du fatale Folgen. Wisst ihr, ihr müsst nur mal angucken. Du hast dann Religionsgemeinschaften, die haben den Sabbat auf den Leuchter gestellt, der gehört Israel. Dann hast du Religionsgemeinschaften, die haben das tausendjährige Reich auf den Leuchter gestellt, der gehört Israel. Dann hast du Religionsgemeinschaften, die haben das Zungenreden auf den Leuchter gestellt, ein Zeichen für Israel. Dann hast du eine Nachahmung von Großkirche des hohepriesterlichen Ornats. Da haben sie Kleider, Gewänder wie der Hohepriester, gehört Israel. Also wenn man das alles sieht, dann siehst du, die ganze Entwicklung ist fatal, wenn man das nicht begreift. Wenn man hier sich nicht abgrenzt und das biblisch einordnet, wird es schwierig. Und einer der ganz großen Grundsätze, wenn man Römer 9 bis 11 sieht man ja, wie Gott dieses Volk herausgesucht hat. Da sieht man aber auch, dass wir in Demut diesem Volk gegenüber wandeln sollen. Da siehst du die ganzen Zusammenhänge letztendlich. Und in Römer 9, Vers 4 ist eine der zentralen Stellen. Das ist der Schlüssel für die ganze Darstellung des Paulus über Israel. Dort heißt es, die Israeliten sind, denen die Sohnschaft, und das ist wohl der härteste Punkt, denen die Sohnschaft, Hiothesia, Annahme an Sohnestatt, also die Gotteskindschaft, denen die Sohnschaft und die Herrlichkeit und die Bündnisse gehören und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen. Das heißt, Israel hatte als Paket die Vollerlösung. Aber, jetzt könnte man sagen, also gut, alles Israel. Man muss aufpassen, ich muss immer alle Zusammenhänge lesen, ich muss alle Bibelstellen über jedes Thema lesen. Dann muss ich auch Epheser 2,11 lesen, wo die Bibel ganz klar sagt, die Heide hattet keine Hoffnung und Gott bildet, das war ein Geheimnis, steht da in Epheser 3, Vers 5, hat niemand gewusst, dass Gott aus Juden und aus Heiden zusammen auf der Basis von Römer 9, 4 eine neue Körperschaft bildet, nämlich der Leib des Christus. Und dieser Leib des Christus sind nicht nur Juden, sondern auch Heiden. Und das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das steht über allem. Die Bibel geht dann auch hin und sagt zum Beispiel, ja, wisst ihr, wenn ihr die Nachrichten lest, warum ist denn dauernd Israel in den Nachrichten? Das ist klar. In Hesekiel 38, Vers 12 steht, und das ist ein Zentralpunkt, dieses Volk, das aus den Heidelvölkern gesammelt worden ist, 1948, das Vieh und Güter bekommen hat, Israel ist wohl die viert, wenn nicht sogar noch höher anzusiedeln, stärkste Militärmacht dieser Erde, und das den Mittelpunkt der Erde bewohnt, der Nabel der Welt. Es ist das Zentrum der Welt, von Gott her gesehen. Aber die ganze Prophetie über die Weltgeschichte, Daniel 2 und Daniel 7, geht hin, nimmt zwar die große Weltreiche vor, Nebukadnezar beginnend, hat aber immer im Zentrum letztendlich den Fokus Israel, den Fokus des tausendjährigen Reichs, wenn Gott mit seinem auserwählten Volk hier die irdische Herrschaft aufrichtet. Natürlich offenbart die Bibel, dass es hier eine himmlische Hoffnung gibt. Das große Reich in der Ewigkeit, dass es fünf Erscheinungsformen des Reiches Gottes gibt. Das alles sieht man, wenn man die Bibel studiert. Aber wenn man Israel in dem Fokus nimmt, in den Mittelpunkt, um es zu betrachten, dann kommt man relativ leicht drauf, was hier mit zu tun ist. Und in 1. Mose beginnt es, ich habe jetzt wieder von neuem 1. Mose begonnen zu lesen, es fasziniert mich jedes Mal. In 1. Mose 12, dort ist ja die große Berufung Abrahams, was heißt, der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk, da steht, im Hebräischen Goi, das heißt zu einer Nation machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und die Bibel erklärt uns dann ganz genau, darum ist es so wichtig, dass man alle diese Stelle liest. Sie sagt dann ganz klar im Galater, das ist ein Zentralpunkt, sagt sie ganz klar, nicht die Samen, das heißt die Nachkommen, sondern der Same, Christus. Und er sagt hier ganz klar, dass alle Geschlechter der Erde durch Christus gesegnet werden sollen, weil er ist der Retter dieser Welt. Und in Vers 7 kommt dann, und das ist das Wichtige bei Israel, Israel hat eine zusammengeschachtelte, also eine verschachtelte Verheißungspalette. Es sind viele Dinge, die wie ineinander gehen. Und hier sagt er in Vers 7, deinem Samen will ich dieses Land geben. Also sofort mit der Berufung Abrahams kommen drei Zentralpunkte. Es wird ein Volk entstehen, dieses Volk, das nämlich der Erlöser hervorbringt. Diesem Volk wird die Gnade zuteil werden, dass der Erlöser der Welt hervorgeht aus diesem Volk, der Herr Jesus Christus. Und er sagt als drittes, und dieses Volk wird ein Land bekommen. Und das, was ihr hier unten seht im Nahen Osten, das ist der Kampf zwischen Licht und Finsternis. Das ist der Kampf zwischen dem Teufel und dem lebendigen Gott um dieses Land, um diese Verheißung. Und letztendlich, wisst ihr, das ist ja klar, warum sie zum Beispiel, wenn eine Prophetie da ist, dass der Herr Jesus durch dieses, oder dass der König durch dieses Tor kommen wird, dass er dann in Jerusalem die Tore zumauert. Versteht ihr? Es geht letztendlich darum, dass hier Kräfte im Universum sind, die Dämonen, die Finsternismächte, die die Wiederkunft Jesu verhindern möchten, die nicht möchten, dass er wiederkommt, als der große Erlöser seinen Fuß auf den Ölberg setzt und letztendlich das Drama dieser Welt beendet und das tausendjährige Reich aufrichtet. Die auch nicht wollen, dass er dann für seine Gemeinde als der Bräutigam für die Braut kommt, um dann eben letztendlich auch mit Israel genau das, was hier verheißt ist, aufzurichten, nämlich diese irdische Verheißung, das, was der Feigenbaum symbolisiert. Und wenn man das nicht versteht, Ölbaum, Weinstock, Feigenbaum, die drei großen Pakete der Verheißung für Israel, dann bringen wir alles durcheinander. 1. Mose 13, 15. Denn das ganze Land, das du siehst, will ich dir und deinem Samen geben auf ewig. Man kann im Nahen Osten kein Land verkaufen, aus diversen Gründen. Man kann auch kein Land für den Friedensprozess geben. Es gab auch nie ein palästinensisches Volk. Wer genau die Bibel studiert und vor allem die Zeitgeschichte, sieht, dass es hier als Nation das Volk nicht gab. Sondern es gab hier arabische Bewohner arabischer Nationalität. Und wenn man mal das Drama eines König Husseins und seines Großvaters, seines Vorgängers einmal guckt und dann einmal sieht, wo das alles herkommt, wo auch die Flüchtlinge herkommen, was da alles passiert ist, sieht die Welt ganz anders aus. Und dann fragst du dich auch, habe ich hier eine Zeitung vor mir, eine Presse oder Grimms Märchen? Entschuldigung, wie ich es immer so brutal sage. Weil ich denn bloß auch gelogen? 1. Mose 15, 18. Deinem Samen, jetzt passt mal auf, wie die Grenze geht. Deinem Samen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägypten bis an den Strom, den Euphrat. Das ist die Grenze Israels, von Gott her. Müsst ihr mir mal vorstellen. Entweder gucke ich es an, wie es Gott sieht, oder ich gucke es an, wie die Menschen sehen, die Politiker. Jetzt kommen wir halt zum Zentralpunkt, und ich denke, das ist eine ganz wichtige Betrachtungsweise, wenn man Israel betrachtet. 3. Mose 25, Vers 23, ist wohl einer der Zentralverse. Ihr sollt das Land nicht für immer verkaufen, denn das Land gehört mir, sagt Gott. Es gehört ihm. Und ihr seid Fremdlinge und Gäste bei mir. Das Land gehört ihm, das kann man nicht verkaufen. Und das Land hat er gesagt, auf ewig bist du mein Mieter, Israel. Du sollst hier siedeln, du sollst hier sein. Und das ist die ganze Pogrome. Die Bibel sagt ja in ihrer wunderbaren Prophetie, Gott wird Fischer schicken. Fischer? Zionistische Bewegung? Und er wird Jäger schicken. Die Pogrome, die Verfolgung, das Volk, das auserwählte Volk, das ja in der Diaspora zerstreut war, zurückjagt. 1. Mose 17, Vers 8. Und ich will dir und deinem Samen nach dir das Land zum ewigen Besitz geben, in dem du ein Fremdling bist, nämlich das ganze Land Kanaan, und ich will ihr Gott sein. Vers 13. So soll, und jetzt kommt hier ein wichtiger Punkt, nämlich die Beschneidung, so soll mein Bund an eurem Fleisch sein, ein ewiger Bund. Und vorher hat er erklärt, dass der männliche Nachkomme am 8. Tag beschnitten werden soll. Das heißt, Gott hat mit Israel ganz klar eine Vereinbarung über dieses Land. Er hat eine Aufgabe, nämlich der Erlöser hervorzubringen. Er hat ihnen Verheißungen gegeben, eine himmlische, eine patriarchalische und eine Landesverheißung. Und die muss ich schön unterscheiden, sonst wird es ein bisschen durcheinander. Und er hat ihnen als Zeichen auch, das steht im Ezekiel 20, 12, den Sabbat gegeben. Wisst ihr, wenn heute zu mir Leute kommen und sagen, Karl Hermann, du musst den Sabbat halten. Was denkt ihr, ich habe schon gehandelt wie auf einem türkischen Basar mit Leuten, die solche Richtungen hatten. Was muss ich jetzt, was muss ich nicht? Ich habe sie dann provoziert, weil sie ja wollen das Gesetz halten. Sie haben zu mir, ich habe sie gefragt, habe gesagt, wenn ich alle Gebote, die kann ich nicht alle halten, das war sie einig. Sag, wenn ich 9 halte, komme ich in den Himmel. Haben sie gesagt, ja. Dann habe ich gesagt, wenn ich bloß 4 halte, nein. Dann habe ich gesagt, Entschuldigung, ich muss euch etwas klar sagen, ihr seid nicht Israel. Sabbat ist ein Zeichen für Israel. Und wenn man das alles nicht versteht, dann kommt man auf die tollste Lehren. Und dann passiert nämlich Folgendes, dann beschäftigt der Teufel, das muss uns klar sein. Wisst ihr, Israel hat letztendlich vom Teufel eine Missbrauchsschiene. Der Teufel nimmt Israel Dinge weg, schiebt sie den Gläubigen unter und stilisiert sie zum Problem hoch. Und dann beginnen sich die Gläubigen um Dinge zu kümmern, die sie gar nichts angeht. Mich geht der Sabbat nichts an. Mich geht das tausendjährige Reich zuerst schon mal nichts an. Mir geht bestimmte Dinge gar nichts an, weil es nämlich Israel gehört. Und dann beschäftigt er mich mit diesen Dingen. Und dann überlegst du, ob du das tun sollst. Und dadurch wirst du beschäftigt. Und dadurch wirst du von der Bereitschaft, wenn der Herr Jesus kommt, abgehalten und abgezogen. Ist gar keine Frage. Und darum ist es so wichtig, dass wir das alles im biblischen Licht sehen, dass wir normal bleiben. In Apostelgeschichte 7, 53 zeigt auch die Bibel, dass letztendlich das mosaische Gesetz ein Schatten ist. Ich weiß nicht, wie viele ich Mails bekommen habe, wie viele ich Mails geschrieben habe, wie ich teilweise halb beschimpft worden bin. Kamen dann Leute und sagen, Karl Hermann, kannst du nicht mehr weitergehen? Wenn du dann guckst, habe ich was gestohlen, habe ich was verbrochen, habe ich was Böses getan? Ja, ich habe was Böses getan. In ihren Augen, ich habe gesagt, das Gesetz betrifft uns Gläubige nicht. Das war mein Vergehen. Die Bibel sagt ganz klar im Apostelgeschichte 7, 53, das Gesetz ist auf Anordnung von Engel gegeben. Hebräer 10, 1 sagt, es ist ein Schatten, nur ein Schattenbild. Der Körper ist Christus, der einen Schatten wirft, das ist das Gesetz. Und sie sagt in Römer 7,4, du bist tot durch den Leib des Christus fürs Gesetz. Versteht ihr? In der Sekunde, wenn ich wiedergeboren werde, wenn ich in den Leib Christi hineingetauft werde, in derselben Sekunde gehöre ich zum Leib Christi. Und die Bibel lehrt unzweideutig, dann bin ich tot fürs mosaische Gesetz. Dann kommen die Gläubigen ihre Überfrömmigkeit und sagen, ja, ich kann jetzt durch die Liebe Gottes das Gesetz halten. Wo steht es? Ich kann die Gebote Jesu halten, aber durch nicht das mosaische Gesetz. Und alle die Leute, die hier den Mund nicht voll genug kriegen können, wenn ich denen einmal wirklich knallhart das mosaische Gesetz bringe, dann werden sie blass, dann wollen sie nichts mehr. Dann sage ich, zeig mir mal dein Hemd. Ich will hinter die Etikette sehen. Wie viel Prozent Baumwolle und wie viel Prozent Synthetik? So, Sünde, laut mosaischem Gesetz, kein Mischgewebe. Zeig mir dein Haus, wo ist das Geländer auf dem Dach? Wieso, wenn du mal richtig anfängst und sagst, so, jetzt zeig mir deine Speise, was isst du? Wisst ihr, da kann ich nur noch lachen, wenn ich das alles sehe, was hier für ein frommes Theater gespielt wird, wenn man einfach Israel Dinge klaut. Man stiehlt sie. Man versteht den Zusammenhang nicht. Wisst ihr, und von daher ist das ungeheuer wichtig, weil der Teufel wird die Menschen beschäftigen. Wisst ihr, da wirst du beschäftigt. Ich bin inzwischen ganz cool. Ich mache das so, ich habe manche Dinge habe ich mir abgespeichert. Wenn jemand was will, sage ich, alles markiere, kopieren, reinkopiere, senden. Es ist fort. Es rendiert sich nicht, über diese Dinge zu streiten. Du musst einfach sagen, Leute, lest Römer 7,4, lest Römer 10,4, Christus ist das Ende des Gesetzes, lest 1. Timotheus 1,8 und 9, am Gerechter ist kein Gesetz, kein mosaisches Gesetz mehr auferlegt. Und wenn ihr die Stelle nicht so, wie sie da steht, glauben wollt, dann müsst ihr es bleiben lassen. Wisst ihr, ich sage den Leuten immer wieder, ich habe zurzeit sehr viel mit sektierischen Menschen zu tun. Ich sage immer wieder, verstehst du, wenn hier etwas glasklar geschrieben steht, die Bibel ist nicht geschrieben für Theologen, sie ist nicht geschrieben für Hypererleuchtete, sondern ist geschrieben für den normalen Mensch. Wenn der ein offenes Herz hat, dann wird ihm der Heilige Geist verklären. Das ist für normale Menschen geschrieben. Und diese Dinge sind doch eindeutig, wenn steht, du bist tot fürs Gesetz, dann bin ich tot. Was hat ein Toter mit dem Gesetz zu tun? Wenn Christus das Ende des Gesetzes ist für mich, dann ist vorbei. Und das ist das, wir müssen aufpassen, dass wir Israel richtig sehen, und zwar, dass wir nicht vom Teufel beschäftigt werden. Dass wir vor lauter, sagen wir mal, Nebenpunkte, wo wir uns die Schädel einschlagen, plötzlich überrascht werden durch die Wiederkunft Jesu. Der wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Und dass die Entrückung vorher ist, da bin ich gespannt. Ich bin wirklich gespannt, wann sie ist. Ich weiß es nämlich nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber dass sie nicht bei Offenbarung 4 ist, das ist ganz sicher, wenn wir schon bei Offenbarung 6 mindestens sind. Versteht ihr? Ich bin mal gespannt, was passiert. Die, wo heute so großen Mund aufreißen und sagen, es wird uns gar nichts passieren. Wir sagen, seid ihr denn, Leute, wo seid ihr denn? Ihr seid naiv. Ich habe mit den verfolgten Gläubigen geredet. Die haben mir gesagt, die ganze Lehre, wo sich heute die Gläubigen im Westen die Schädel einschlagen. Die haben mir klick und klar gesagt, Wohlstandslehre. Komm, wärst bei uns gewesen, wo es wirklich an die Gurgel gegangen ist, haben sie gesagt, da hast du solche Lehre nicht gefunden. Die findest du nicht. Guck doch, was in Nordkorea passiert. Das ist wohl die schlimmste Christenverfolgung, die es jemals gab auf dieser Welt. Von der Art her. Sowas von bösartig. Guck die Verfolgung in bestimmten afrikanischen Staaten, muslimische und Staaten, wo letztendlich der afrikanische Kontinent ist. Bösartigst, das kann man sich nicht vorstellen. Jetzt fragt ihr mal, ob Endzeit ist. Fragt ihr mal, ob große Trübsal ist. Wisst ihr, wir mit unserem amerikanischen, deutschen Denker, da kann ich nur lachen. Die Bibel ist global. Wo ich eigentlich nicht weiß, ob wir in so eine Verfolgung reinkommen oder ob bei uns bloß die Verführung haben. Ich weiß es nicht. Von daher ist die dumme Frage, ist die Entrückung vor der Trübsal oder nachher, was soll das? Es kommt darauf an, wo du lebst, in welchem Land. Aber ich wäre mit so einer Frage sehr vorsichtig. Und die Bibel sagt, das mosaische Gesetz gilt für den Ungläubigen. Ist doch interessant, die Differenzierung. Sie sagt, für den Ungläubigen ist Todesurteil. Du gehst verloren, sagt das mosaische Gesetz. Du fährst in die Hölle. Wegen dem mosaischen Gesetz, dort ist Todesurteil. Wenn du dich bekehrst, gilt es nicht mehr für dich, du bist begnadigt. Das ist halt der Unterschied. Und die Bibel sagt jetzt, dieses Volk Israel, 4. Mose 23, Vers 9, dieses große, auserwählte Volk, dieses Instrument des lebendigen Gottes, von dem heißt, Sieh, ein Volk, das abgesondert wohnt und nicht unter die Heiden gerechnet wird. Israel ist das einzige Volk, das kein Heidevolk ist. Und wenn Gott Israel als Goy, als Nation bezeichnet, dann immer im Gericht. Allerdings in der Grundverheißung hat es 2, 3 Stellen, wo Israel auch als Nation neutral bezeichnet wird. Aber man muss das ganz nüchtern sehen. Israel gehört nicht zu den Heiden, wir sind Heiden. Und hier ist schon ein ganz gewaltiger Unterschied. Und er sagt hier, das ist ein Volk, das ist abgesondert, das ist normal. Und dann kommt die Europäische Union. Ich rede jetzt gar nicht vom Glauben. Ich sage es mal ganz hart. Gehen wir mal ganz primitiv vor, wie ich früher auf der Bank vorgegangen bin. Gehen wir einfach zum rechtlichen Rahmen. Und ich nehme das Völkerrecht und gucke ganz nüchtern, wem gehört noch Völkerrecht was? Ist ganz klar definiert im Völkerrecht, ist ganz klar definiert in der UNO-Resolution, es ist ganz klar definiert nach dem Krieg. Und dann siehst du ganz klar, wenn ein Volk aggressorisch ein anderes angreift und das Volk zurückschlägt und sich Luft schafft, dann behält es das Land. Ja, was man hat im Zweiten Weltkrieg, was schon mit Deutschland passiert. Wem gehören die ganzen deutschen Gebiete? Dem Sieger. Wer ist der Sieger von 1900? Ich beginne mal 48, 56, 57, 66, 73, Israel. Immer angegriffen worden von Dritten. Wisst ihr, wenn du mal nur Völkerrecht anlegst, dann musst du sagen, ja, was soll das Ganze? Biblisch lege ich es gar nicht da, weil Gott sagt noch ganz andere Sachen über diese Dinge. Nur, wir haben ein Problem. Und das ist das Gleiche, was auch uns betrifft als Gläubige. Da hat sich Gott nicht geändert. Gott legt uns vor, Säge und Fluch und unser geistlicher Wandel, so wie wir gehen, wird unser Schicksal bestimmen. Das ist einfach Fakt. Und eines der größten Kapitel, man sagt ja immer, 5. Mose 28 ist sicher sehr wichtig, aber 3. Mose 26 ist der Schlüssel. Dort hat Gott Israel ganz klar gesagt, was passiert. Er sagt ihnen in Vers 1, ihr sollt keine Götzen machen. Ihr sollt euch nicht dem Götzendienst hingeben. Er sagt, wenn er das nicht tut, dann praktisch gibt er Friede im Land. Und er sagt ganz klar in Vers 13, er hat das Joch zerbrochen, er lässt sie aufrecht gehen, die ganze Fülle des Segens bricht über sie herein, ihre wunderbare Art und Weise. Sagt aber gleichzeitig, Vers 14, wenn er aber meinen Geboten nicht folgt, wenn er das nicht tut, dann werdet ihr fliehen, sie werdet euch jagen. Er wird der harte Stolz dieses Volkes brechen. Er sagt, ich werde euch 7-mal mehr schlagen. Ich werde es euch 7-fach schlagen. Und in Vers 25 sagt, es wird eine Bundesrache sein. Das heißt, er hat mit Israel einen Vertrag geschlossen durch seine Bündnisse mit Abraham, Isaak und Jakob. Und es ist ganz klar, wenn sie das nicht einhalten, dann kommt die Rache Gottes, die Strafe. Und nur vor dem Hintergrund kann man auch den Holocaust sehen. Vor dem Hintergrund kann man auch sehen, was hier passiert ist. Aber Gott zeigt immer ganz klar an, der das Urteil ausführt oder der von Gott her hier dann am Volk sündigt, hat die Sünde voll zu tragen. Da gibt es keine Entschuldigung. Also ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Das ist auch für uns Deutsche. Ich werde da als Deutscher etwas vorsichtiger, muss ich ganz ehrlich sagen, was ich hier tue. Wisst ihr, ich habe jetzt die deutsche Geschichte nochmal studiert. Das war mir einfach wichtig. Ich wollte wissen, wie ist die Gesetzlosigkeit gekommen? Das hat mich interessiert. Ich wollte wissen, wie war das Verhältnis zu Israel? Und wenn ich dann sehe, wie unsere ersten Politiker, ob das ein Theodor Heuss war, ob das ein Konrad Adenauer war, auf jeden Fall die ersten Politiker, 100% pro Israel waren und alles getan haben, um das wieder gut zu machen, dann hast du den Schlüssel für unser Wirtschaftswunder. Manche sagen dir heute, der Sieg im Wankdorfstadion, wo Deutschland 3-2 gegen Ungarn gewonnen hat, war der Startpunkt für das Wirtschaftswunder. Das hat vielleicht dazu beigeholfen, das Selbstbewusstsein der Deutschen etwas zu stärken. Aber ich sage es mal ganz hart, der Grund, außer natürlich der sowieso Aufbauphase nach dem Krieg, aber der Grund, warum die Deutschen sich von den anderen kriegsgeschädigten Völkern, das ist ein riesiger Unterschied, abgehoben haben, ist nicht unsere deutsche sprichwörtliche Tüchtigkeit, sondern es hat mit Israel zu tun. Und 57, ich weiß das von Wolfsohn, das ist ein Professor an der Bundeswehr-Universität, ist selber ein Jude. Ich weiß von Wolfsohn, der schreibt in den Erinnerungen über Israel, in seine Darstellungen, sagt er etwas. Und zwar, er sagt, 57, als die Suez-Krise dort war, als ja neuer Krieg hier ausgebrochen ist, und der Amerikaner sich dann, und auf den müssen wir besonders aufpassen, als der Amerikaner sich dann gegen Israel gestellt hat und Israel praktisch zurückpfeifen wollte, kamen sie zu Adenauer und haben scheinbar gesagt, habe ich noch nie gehört gehabt vorher. Er soll Israel die Zahlungen einstellen. Und dieser Mann hatte Rückgrat genug, eine gewisse Altersstourheit hat auch einen Vorteil. Er war wirklich manns genug zu sagen, nein, obwohl er in völliger Abhängigkeit vor Amerika war. Wir haben ja auch bis heute keinen Friedensvertrag, ich weiß nicht, ob es jemand bewusst ist. Bis heute keinen Friedensvertrag. Und unterm Strich, das muss man einfach ganz nüchtern sachlich sagen, haben diese alten Männer, die haben Rückgrat bewiesen, das ist der Grund für unser Wirtschaftswunder. Das heißt, hier hast du letztendlich etwas, wo du aus Säge oder Fluch auf ein Volk bringen kannst, je nachdem, wie sich zum auserwählten Volk stellen werdet. Und er sagt dann ganz klar in Vers 33, ich werde euch unter die Heidenvölker zerstreuen. Das ist die Diaspora. Das ist die Diaspora, die furchtbar geschah, als 70 nach Christus Titus, und er wollte seine Soldaten noch zurückhalten, konnte er nicht, als die letztendlich den Tempel zerstört haben. Und die haben die Steine rausgerissen, weil das Gold geschmolzen ist und in die Fuge reingelaufen ist. Es war die Gier nach Gold und der Hass auf die Juden damals. Und es sind über 1 Million vom auserwählten Volk damals umgekommen. Aber dann sagt Gott, und das ist der ganze Heilsblatt, ihr werdet unter den Heidenvölkern umkommen und das Land eurer Feinde wird euch fressen. Jetzt müsst ihr mal die Pogrome ergucken. Genau so war es. Wenn du das siehst, da bist du letztendlich erschüttert, was Gott hier tut. Und trotzdem ist Israel immer bei Gott auf der Rechnung gewesen. Ich greife mal vor, er verheißt ihnen ganz klar, ich werde euch zurückholen in 3 Schritten. Und in diesen Schritten werde ich euch wiederbringen. Und der Schluss wird sein, die Ausgießung des Heiligen Geistes über dieses Volk. Da wird sich der Überrest Israels an einem Tag bekehren. Aber in Apostelgeschichte 3,26 sagt die Bibel, als der Herr Jesus aus den Toten auferstanden war, als der Jesus im himmlischen Heiligtum war, als diese völlige Erlösung fertig war, als der Retter der Welt dieses universelle Evangelium geschaffen hatte durch das gewaltige Tun, wo die Himmel wahrscheinlich erzittert sind, als das geschehen ist, heißt es in Vers 26 von Apostelgeschichte 3, euch zuerst, nämlich Israel, hat Gott, als er seinen Knecht Jesus erweckte, ihn gesandt, um euch zu segnen, indem ein jeder von euch sich von seiner Bosheit bekehrt. Der Wille Gottes war, dass die Juden sich bekehren. Das war überhaupt keine Frage. Der Wille Gottes war nicht, dass sie zerstreut werden. Er hat sie ihnen angedroht in Prophetie, aber sie haben dagegen getan. Paulus sagt sie ihnen auch an ganz klarer Stelle. Er sagt nicht, Gott hat es so geplant, sondern er sagt, ihr seid selber schuld. Das lehrt die Bibel eindeutig. Ich zeige es nachher. Jeremia 31, 10, das ist auch der Grund, warum, wenn jemand sich nicht bekehrt vom Volk Israel, geht er genauso verloren wie ein Heide. Jeremia 31, 10, der Israel zerstreut hat, der wird es auch sammeln und wird es hüten wie ein Hirt seine Herde. Das heißt, er sagt ganz klar, es kommt der Zeitpunkt, wo er das Volk wiederum zurückbringt. 32, 37. Sieh, ich will sie sammeln aus allen Ländern, wohin ich sie in meinem Zorn und Grimmen, in meiner großen Entrüstung verstoßen habe. Und ich werde sie wieder an diesen Ort zurückführen und sie sicher wohnen lassen. Und sie werden mein Volk sein und ihr Gott. Das sind oft Prophezeiungen, wo man mit einem Schlag alle 3 Bereiche aufzeigt. Aber wenn man die Bibel näher untersucht, sieht man, dass Gott letztendlich das in Schritten tut. Hesekiel 11, 17. Darum sollst du weiter zu ihnen sagen, so spricht Gott der Herr, ich will euch aus den Völkern sammeln und euch aus den Ländern, in die ihr zerstreut worden seid, wieder zusammenbringen und euch das Land Israel wiedergeben. Das ist passiert, 48. Und jetzt geht es Schritt für Schritt, mit jedem Krieg haben sie ein Stück mehr bekommen. Und der Endpunkt ist 19, ich will ihnen ein einiges Herz geben, ja, ich will einen neuen Geist in ihr Inneres geben. Das heißt, er sagt dann, am Schluss werdet ihr gerettet werden. Das ist der Höhepunkt, wenn ganz Israel gerettet wird. Wenn man jetzt die ganzen Zusammenhänge sich ansieht in der Heiligen Schrift, Hesekiel 36, ab Vers 19, dann sieht man hier, was Gott beabsichtigt hat. Ich zerstreute sie unter die Heidenvölker und sie wurden in die Länder versprengt. Und ich richtete sie entsprechend ihrem Weg und entsprechend ihrer Taten. Also Gott bedroht sie hier eindeutig. Und dann sagt er ganz klar, dass er sie zurückholt. Dass er sie rettet. Und er sagt nicht um euretwille, sondern um meines heiligen Namens willen. Er sagt dann in 24, ich will euch aus den Heidenvölkern herausholen, aus allen Ländern sammeln und euch wieder in euer Land bringen. Und der Höhepunkt wieder, der Schluss, ich will reines Wasser über euch springen und ihr werdet rein sein von aller Unreinheit. Und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Ich will euch ein neues Herz geben. Ich will einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsstimmungen befolgt und tut. Er wird sie retten. Das ist der Endpunkt. Wisst ihr, jetzt ist doch von letzter Bedeutung. Wenn ich heilsgeschichtlich etwas beurteile, dann will er sie ganz klar erkennen. Was gehört Israel? Was gehört mir? Als Gläubigem. Was ist jetzt, wenn es hier darum geht, in welchem Zeitpunkt sind wir? Sind wir jetzt schon an dem Punkt, wo Israel gerettet wird oder wo sind wir? Es gibt eine schwärmerische Gruppe, die gehen nach Jerusalem und feiern das Laubhüttenfest. Die Bibel sagt ganz klar, das Laubhüttenfest wird erst im Tausendjährigen Reich gefeiert. Von der würde ich mich weigern, wenn man mich einladen würde zum Laubhüttenfest nach Israel, um es zu feiern als geistlicher Akt, würde ich sagen, nein. Wenn da ein Tourist vorbeiläuft, der sagt, guck, dann ist mir das egal. Aber als geistlicher Akt ist es abzulehnen, es wird erst im Tausendjährigen Reich geschehen. Also wenn man heilsgeschichtlich denkt, dann kannst du auch einordnen, wo wir heute sind. Ich will nachher zeigen, wo wir heute sind. Hesekiel 36, 7. Darum spricht, so spricht Gott der Herr, ich hebe meine Hand auf zum Schwur, dass die Völker, da steht Goyim, die Heiden, die Heidevölker, die um euch her liegen, ihre eigene Schmach tragen sollen. Das heißt, die Bibel ist hier ganz nüchtern sachlich und da gibt es vor allem einen Psalm, und zwar der Psalm 83, wo die Bibel ganz klar zeigt, was letztendlich hier passieren wird, dass nämlich die Nachbarn Israels Israel angehen werden. Das heißt hier Vers 3, denn siehe, deine Feinde toben und die dich hassen erheben das Haupt. Sie machen listige Anschläge gegen dein Volk, verabreden sich gegen deine Schutzbefohlen. Sie sprechen, kommt, wir wollen sie vertilgen, dass sie kein Volk mehr seien, dass an dem Namen Israel nicht mehr gedacht werde. Ja, sie haben einen einmütigen Beschluss gefasst, sie haben einen Bund gegen dich geschlossen. Die Zelte Edoms, die Ismaeliter, Moab, die Hagariter, Gebal, Ammon, Amalek, das Philisterland samt den Bewohnern von Tyrus, auch Assur hat sich ihnen angeschlossen. Saddam Hussein war das. Und ist den Söhnen Lot sein Beistand geworden. Da zeigt die Bibel nochmal ganz klar, das ist normal. Die Gegner Israels sitzen um sie rum und die werden sie angreifen. Das ist biblische Prophetie, das kann man überhaupt nicht verhindern. Aber Gott wird sie richten. Und jetzt geht Gott hin und zeigt uns in Hesekiel 37, 38, 39, zeigt er, wie das alles ablaufen wird. Und dann der Sacharja beschreibt es dann minutiös. Hesekiel 37, 24, und da kommt ein wichtiger Punkt, beziehungsweise ich beginne doch vorne. Und zwar, er sagt ganz nüchtern und sachlich, er führt ihn in eine Ebene im Vers 1, die war voller Totengebeine. Jetzt, ich erzähle es nach, ihr könnt es in Ruhe nachlesen. Er sagt, die Totengebeine, zuerst schon mal ist nur tot, da ist alles verwüstet. Und die Bibel redet immer wieder davon, dass durch das Gericht Gottes das Volk Israel und das ganze Land verwüstet daliegen wird. Und dann kommt das Nächste, dann sagt er, dann sammelt er sie. Das ist passiert durch die einzelnen Alja-Bewegungen, wo er immer wieder, hat schon angefangen, als Russland die Pogrome gesetzt hat, Polen und diese ganzen Länder, die ja berüchtigt waren für Judenverfolgung, auch die Spanier. Als das letztendlich dann über die gesamte Geschichte geschehen ist, hat sich Israel langsam mit diesem Land wieder festgesetzt. Und dann kam der große Schwung durch den Zweiten Weltkrieg, als die Jäger sie nach Israel gejagt haben. Und dann, sagt die Bibel, dann plötzlich werden die Knochen zusammengesetzt, das heißt, es entsteht ein Staat, und dann werden diese Knochen mit Fleisch überzogen. Das heißt, sie kriegen Fleisch. Israel ist heute einer der stärksten Militärmächte, die es überhaupt gibt. Wisst ihr, die haben ja Nerven wie Drahtseile. Als Entebbe damals ich weiß nicht, ob ihr noch Entebbe kennt, die Ältere kennen es, Entebbe war Flugzeugentführung von einem Menschenfresser. Das war Islamfreund, und zwar der Idi Amin. Es war ein Negerfürst und der war gleichzeitig Menschenfresser. Es war ein Mann, kann man sich nicht vorstellen. Der hatte Israels Flugzeug entführt, hat versucht, die zu erpressen. Es sind die Israelis rein mit Transportmaschine unter den Radarschirmen. Das hat kein Mensch gemerkt. Sind in aller Gemütsruhe gelandet. Dann hat sie alle ausgeschaltet. Dann sind sie hingegangen und haben letztendlich, und das ist eigentlich das Nervenspiel, sind sie hingegangen und haben zuerst schon mal aus dem Militärgerät, aus dem Flugzeug, haben sie das ausgebaut in aller Seelenruhe, was sie brauchen konnten. Das haben sie beiseite geschafft. Da Dann haben sie alles in die Luft gesprengt, sind zurückgeflogen. Bis die Menschheit gemerkt hat, was passiert ist, war sie schon wieder daheim. Und da ist dem Netanyahu sein Bruder erschossen worden. Wisst ihr, von daher, wenn ein Obama, der absolut ein Israel-Gegner ist, weil er vom Brzezinski, von diesem Sicherheitsberater der Amerikaner letztendlich auch wohl unter Einfluss ist, wenn ein Präsident Obama sich voll gegen Israel stellt, dann darfst du nicht vergessen, auf der anderen Seite steht jemand, der nie bereit wäre, hier einen Kompromiss zu machen. Also die Konstellation, die wird auch von Gott gezielt herbeigeführt, dass nämlich die Prophetie sich erfüllt. Das werden wir nachher sehen. Wir steuern auf Sacharja 12 zu. Wir haben Sacharja 12, 13, 14. Das ist das, was sich heute zusammenbraut. Wenn ich sehe Sacharja 12, 13, 14, ich bin ein Gläubiger, dann erhebe ich mein Haupt, wie die Bibel sagt, und sage, eure Erlösung naht. Der Herr ist nahe. Sacharja 12 ist vor der Tür. Bei 14 kommt er schon sichtbar auf den Ölberg und betritt den Ölberg. Und dann richte ich mein Leben ein und sage, wenn das wirklich so ist, wenn sich schon alles so zusammenbraut, dann muss ich mich auf den Herrn konzentrieren. Dann kann ich keine Spielchen mehr spielen. Um das geht es mir heute Morgen, dass wir verstehen, wir haben keine Zeit, Spielchen zu spielen. Und dann sagt er, Gog, Magog, dann haben wir uns immer gelehrt, natürlich, ich könnte euch die Bücher nennen, ihr habt sie sicher auch alle gelesen, dann sagt man, Gog und Magog wird angreifen, im äußersten Norden, das ist Russland, das herumgelenkt wird, nachdem es der Westen ergriff. Ja, Entschuldigung, die Prophetien sind halt nicht eingetroffen. Man hat gesagt, in kurzer Zeit wird es geschehen. Sind schon wieder 20 Jahre drüber, es ist halt nicht passiert. Und was mich nervös macht, ich habe Gog und Magog mal untersucht, biblisch von der Prophetie her. Bei Gog und Magog steht geschrieben, von denen ich dir die ganze Zeit prophezeit habe. Aber du findest die Prophezeiung nicht. Also kann Gog und Magog nicht Russland sein. Lass uns offen, wir werden sehen, was passiert. Oder die andere Länder hat russische Tangente und wir haben es nicht gesehen. Lass uns mal offen, bloß es ist nicht so ganz einfach, wie man hier immer tut. Und dann sagt die Bibel nochmal was ganz Klares. Hesekiel beschreibt die ganze Wege bis hin, dass dann, und das ist wieder der Höhepunkt, wenn die Knochen Fleisch haben, wenn die Knochen blüht, sagt er, dann am Schluss kommt der Geist in sie und sie steht. Das ist die Wiedergeburt Israels. Wenn dann letztendlich das ganze Volk an einem Tag gerettet wird. Das wird etwas sein. Sie werden den sehen, den sie zerstochen haben. Sie werden ihn sichtbar sehen, wie er durch die Himmel hindurchschreitet und diese Atmosphäre betritt und seinen Fuß auf den Ölberg setzt. Dann bekehrt sich ganz Israel in einer Sekunde und dann gießt Gott, der Heilige Geist, den er weggenommen hat, mit den Gläubigen, gießt er dann wieder aus über Israel. Das wird gewaltig sein. Kann man sich nicht vorstellen. Wenn man jetzt die Bibel ganz sachlich betrachtet, dann sagt sie in Sacharja 13, Vers 8, bei diesem Volk wird etwas passieren. Es soll geschehen, spricht der Herr, dass im ganzen Land zwei Drittel ausgerottet werden und umkommen. Ein Drittel aber soll darin übrig bleiben. Das heißt, die ganze Bevölkerung Israels wird zu zwei Drittel ausgelöscht werden in diesen Kriegen. Es bleibt nur das Drittel übrig, das sich dann bekehrt. Jesaja 10, 21. Und ich denke einfach, man muss sich das bewusst sein. Ich habe jetzt begonnen, auch in meiner Bibel schon vor Jahren das Wort Überrest genauer anzusehen und es auch zu unterstreichen. Ein Überrest wird sich bekehren, der Überrest Jakobs zu dem starken Gott. Und Jesaja 32, Vers 15 sagt die Bibel nochmal ganz unzweideutig, das alles wird gehen, so lange bis der Geist aus der Höhe über uns ausgegossen werden wird. Wer die Bibel genau liest, der sieht ganz genau das, die Geistesausgießung im Joel zweigeteilt ist. Zweigeteilt. Und wir haben die erste Ausgießung, laut Titus, haben wir reichlich und unwiederholbar ein für alle Mal über die Heide, um diesen Leib des Christus aus Jude und Heide während der Gnadezeit zusammenzubringen. Und wir haben dann die Hinwegnahme des Geistes, die erneute Ausgießung über Israel allein. Und dann hast du Joel. Joel ist noch nicht erfüllt. Feuer, Rauch, Dampf, die ganze Sache sind Stücke aus der Offenbarung. Es kommt noch. Der erste Teil ist voll erfüllt. Drum sagt der Petrus am Pfingsten, ich will von meinem Geist ausgießen. Wenn du aber Joel liest, steht da nicht von meinem Geist. Da steht nur meinen Geist. Das ist die Gesamtprophetie. Und der Petrus sagt am Pfingsten in Apostelgeschichte 2, diese Geistesausgießung ist eine Teilausgießung von meinem Geist. Und damit hast du wieder das Bild, wie das abläuft. Und jetzt kommen wir natürlich zu dem, wo es jetzt drauf zusteuert. Das ist das, wo wir drauf zusteuern. Sacharja 12. Wie das geht, weiß ich nicht. Aber der Herr wird es tun. Dies ist die Last Massa. Das Wort des Herrn über Israel. Er spricht, der Herr, der den Himmel ausgespannt und die Erde gegründet und den Geist des Menschen in seinem Innern gebildet hat. Sieh, ich mache Jerusalem zum Kaumelkelch für alle Völker ringsum. Und auch über Juda wird es kommen bei der Belagerung Jerusalems. Und es soll geschehen in jenem Tag, dass ich Jerusalem zum Laststein für alle Völker machen werde. Alle, die ihn heben wollen, werden sich gewisslich daran wundreißen. Also da redet er von den Nachbarn, von Jordanien, von Syrien, von Ägypten, von diesen ganzen umgebenden Völkern. Und jetzt sagt er, alle, die ihn heben wollen, werden sich gewisslich daran wundreißen. Und alle Heidenvölker der Erde werden sich gegen es versammeln. Alle Völker werden Jerusalem ergreifen. Alle werden sich gegen Jerusalem stellen. Alle. Schlacht vor Harmageddon, brauchen wir nicht reden. Das heißt, Jerusalem wird zum Zankapfel werden. Dort wird sich alles entscheiden. Wenn du das heute siehst, kann ich mir überlegen, ja, wie soll das gehen? Werden die Freunde des Tempelberges wirklich so weit gehen, dass sie die Oma-Moschee in die Luft jagen? Ich weiß es nicht. Wird der Flugzeug abstürzen und drauffliegen? Wird es aus anderen Gründen zum totalen Krieg kommen? Es wird ein totaler Krieg sein. Kann man sich nicht vorstellen. Bloß das braut sich zusammen. Da braucht man nur die Nachrichten lesen. Ich lese zum Beispiel noch parallel, ich lese nicht regelmäßig, ich gucke manchmal rein, Jerusalem Post, die ist auf Englisch. Da siehst du manchmal auch, was bei uns in der Presse so berichtet worden, was woanders ist. Also man muss einfach nüchtern sachlich feststellen, hier braut sich etwas zusammen und zwar brutal, Zacharia 12. Nur, sagt er, es wird alles nur auf einen Punkt zusteuern. Dieser Punkt ist Zacharia 13. An jenem Tag wird für das Haus David und für die Einwohner von Jerusalem ein Quell eröffnet sein gegen Sünde und Unreinigkeit. Dann ist der Erlöser da mit seinem Blut. Wird sie an einem Tag retten. Auf das steuert es zu, gewaltig. Und das zeigt auch hier, auch Israel hat nur eine Hoffnung, Jesu Blut. Und dann kommt Zacharia 14. Und dann sagt die Bibel ganz nüchtern sachlich, Vers 2, da werde ich alle Heidenvölker bei Jerusalem zum Krieg versammeln. Alle. Übrigens, ich möchte was dazu sagen, wenn in der Bibel alle steht, dann meint sie alle. Und die Stadt wird erobert, die Häuser werden geplündert, die Frauen geschändet werden, die Hälfte der Stadt muss in die Gefangenschaft ziehen, der Überrest des Volkes aber soll nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Bei diesen Kämpfen, wo zwei Drittel stoppt, wird es furchtbar zugehen. Und der Herr wird ausziehen und gegen jene Heidenvölker kämpfen, wie damals am Tag seines Kampfes, am Tage der Schlacht. Sagt die Bibel, Gott wird selber eingreifen in diesen Kämpfen. Und zwar, er wird etwas tun. Seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem nach Osten zu liegt. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten nach Osten und nach Westen hin zu einem sehr großen Tal. Und die eine Hälfte des Berges wird nach Norden zurückweichen, die andere nach Süden. Da werdet ihr in das Tal meiner Berge fliehen, denn das Tal zwischen den Bergen wird bis nach Azel reichen und ihr werdet fliehen, wie ihr geflohen seid vor dem Erdbeben in den Tagen Usias, des Königs von Juda. Dann, wenn das passiert, wird der Herr, mein Gott, kommen und alle Heiligen mit dir. Apostelgeschichte 1,11, dieser Jesus wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gehen sehen vom Ölberg. So wie die Himmelfahrt auf dem Ölberg stattgefunden hat, so wird die sichtbare Wiederkunft auf dem Ölberg stattfinden. Er wird der Fuß auf den Ölberg setzen, der Ölberg bricht auseinander. Und dann bricht das tausendjährige Reich an. Aber zuerst kommt hier etwas, und zwar jetzt beschreibt Zacharia ab Vers 6 nochmals, was an diesem Tag geschehen wird. Ich sage, es ist ein einziger Tag. In Vers 6, es wird kein Licht geben. Ihr müsst euch das so vorstellen, wahrscheinlich durch die Atomexplosionen, durch die Neutronenbombe, durch die ganzen Kämpfe an diesem Tag, wird es so sein, dass die Atmosphäre so verdunkelt sein wird, dass es morgens nicht Tag wird. Da wird es nicht am morgens am 6. Tag oder am 7. oder am 8. Du wirst die ganze Zeit Nacht haben in diesem Universum. Die gesamte Atmosphäre wird vollkommen Nacht sein. Selbst die glänzenden Gestirne werden sich verfinstern. Das heißt, da ist ein Vorhang davor. Es wird ein einziger Tag sein. Und jetzt sagt die Bibel, es wird geschehen, zur Abendzeit wird es Licht werden. Der Herr Jesus kommt am Abend wieder auf der Ölberg und dann wird es Licht werden. Es wird geschehen an jenem Tag, da werden lebendige Wasser von Jerusalem ausfließen. Zacharia 13. Dann kommt der Jesus wieder, dann fließen Ströme lebendigen Wassers, ganz Israel bekehrt sich. Und dann bricht das tausendjährige Reich an. Dann macht er Folgendes, dann kommt auch die Geistesausgießung aus Joel, dann kommt die Geistesausgießung des Jesaja und dann ist das auserwählte Volk dabei und dann richtet er seine Verheißung des Landes auf. Und dann hast du den Feigenbaum erfüllt. Der Weinstock ist erfüllt im Leib des Christus in der Gemeinde. Wenn die dann gerettet sind, wenn du das alles siehst, dann ist jede einzelne dieser drei Verheißungsblöcke, ich zeige gleich, welche das sind erfüllt. Und dann kommt Jesaja 2 und Jesaja 11, das tausendjährige Reich. Es wird gewaltig sein. Das kann man sich nicht vorstellen. Ganz tausendjährige Reich wird kein so friedlich Reich sein. Die Bibel sagt ganz klar, wenn einer nicht pariert, Erfolg und nach Jerusalem kommt zur Anbetung, kriegt es keinen Regen. Aber es wird so sein, wenn jemand mit 100 stirbt, sagt man, er war ein Jüngling. Das kann man sich nicht vorstellen. Es wird eine Zeit sein, die Bibel sagt, der Hochmut des Menschen wird gebeugt werden. Aber es wird etwas Herrliches sein. Und zwar, die Bibel sagt, die Völker werden ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden. Kein Volk, Vers 4, wird gegen das andere das Schwert erheben. Sie werden den Krieg nicht mehr erlernen. O komm, komm, o Haus Jakobs, und lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Der Herr Jesus wird König sein in Jerusalem, es wird kein Krieg mehr geben. In 11, das sind so die Beschreibungen, dass wir es mit unserem Hirn fassen können. Da sagt er, kommt der, der siebenfache Gottesgeist hat. Der Geist des Herrn, der Weisheit, des Verstandes, des Rates, der Geist der Kraft, der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und dann sagt die Bibel, er wird die Erde mit dem Stab seines Mundes schlagen und den Gesetzlosen, das ist der Antichrist, mit dem Hauch seiner Lippen töten und wird ihn in die Hölle werfen. Dann ist auch die antichristliche Schiene vorbei. Und jetzt sagt er, da wird der Wolf bei dem Lämmlein wohnen. Und der Leopard sich bei dem Böcklein niederlegen. Das Kalb, der junge Löwe und das Maschvieh werden beieinander sein. Ein kleiner Knabe wird sie führen. Die Kuh und die Bären werden zusammen weiden oder beieinander weiden. Ihre Jungen zusammen lagern. Und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Der Säugling wird spielen am Schlupfloch der Natter und entwöhnte seine Hand nach der Höhle der Otter ausstrecken. Sie werden nichts Böses tun, noch verdorbt handeln auf dem ganzen Berg meines Heiligtums. Jetzt kommt was, kann man sich nicht vorstellen, denn die Erde wird erfüllt sein von der Erkenntnis des Herrn, wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Da steuern wir drauf zu mit riesen Schritten. Es gibt die gewaltigste Prophetie in der ganzen Bibel über diese ganzen Vorgänge, die steht in Richter 9, Vers 8. Es ist das Gewaltigste, was jemals über Israel geschrieben wurde. Es gibt nichts Vergleichbares in der ganzen Heiligen Schrift. Und zwar, das ist die Fabel Jotams. Wir wissen, dass die Bäume ein Bild sind für die Völker. Und jetzt heißt hier in Vers 8, die Bäume gingen hin, um einen König über sich zu salben. Salben, dass sie den Messias, den Maschiach, herbeiführen, den von Gott Gesalbten. Also es geht um den Messias. Also die Völker gehen hin, wollen letztendlich den Gesalbten. Sie sprechen zum Ölbaum. Das ist Israel der Patriarchen. Israel des Abraham, Isaaks, Jakobs. Israel mit der Grundverheißung. Aber der Ölbaum antwortet ihnen, soll ich meine Fettigkeit lassen, die Götter und Menschen an mir preisen und hingehen, um die Bäume zu beschirmen? Das heißt, er lehnt ab. Israel lehnt diesen Teil der Verheißung ab durch ihr störrisches Herz. Da sprachen die Bäume zum Feigenbaum. Komm du und sei König über uns. Aber der Feigenbaum, das ist die Landesverheißung, sprach zu ihnen, soll ich meine Süßigkeit lassen, um meine gute Frucht und hingehen und die Bäume zu beschirmen? Lehnt wieder ab. Wisst ihr, wo die meisten Juden heute sind? Nicht in Israel. Teilweise in Amerika, in andere Länder. Jetzt kommen sie zum Weinstock, das ist die Erlösung, das ist jetzt der Zentralpunkt. Da sprachen die Bäume zum Weinstock, komm du und sei unser König. Aber der Weinstock sprach zu ihnen, soll ich meinen Most lassen, der Götter und Menschen erfreut, und hingehen, um die Bäume zu beschirmen? Er lehnt wieder ab. Das heißt, das Heil wird abgelehnt. Wisst ihr, und Israel ist nicht per Dekret von Gott her verdammt, sondern die Bibel sagt was ganz anderes. Sie sagt, hier in Apostelgeschichte 13, 46. Und ich weiß nicht, was ein Paulus empfunden hat, als er das seinem Volk sagen musste. Der er selber sagt, ich wünsche vor Gott verdammt zu sein, dass die Juden gerettet werden. Sagt ein Paulus. Ich weiß nicht, ob ich sowas gesagt hätte. Ich glaube nicht. Wahrscheinlich hat er sein Volk mehr geliebt, als wir überhaupt ahnen. Da sagten Paulus und Barnabas freimütig, euch musste das Wort Gottes zuerst verkündigt werden. Israel, ihr erinnert euch, Apostelgeschichte 3, 26, euch zuerst. Da ihr es aber von euch stoßt und euch selbst des ewigen Lebens nicht würdig achtet, siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Er sagt nicht, ich habe es euch weggenommen, ihr habt es von euch gestoßen, ihr seid selber schuld. Steht hier, das ist der Knackpunkt. Hier, Richter 9, vollkommene Logik, diese ganze Sache. Und jetzt sagt er, da sprachen, und jetzt kommt eine ganz interessante Sache, bisher redet die Bibel nur von Bäumen, von Völkern. Und jetzt plötzlich heißt es, da sprachen alle Bäume zum Dornbusch. Wer ist der Dornbusch? Die Erde ist verflucht um des Sündenfalls willen. Sie wird Dornen und Disteln hervorbringen. Das ist der Verfluchte. Das ist der Gesetzlose. Und jetzt sagt die Bibel, du hast die erste Verheißung, hast du abgelehnt. Die patriarchalische Verheißung aus 1. Mose 12 bis 17. Da gehört zum Beispiel der Feigenbaum dazu, die Landesverheißung. Da gehört auch die Sohnschaft dazu. Der Weinstock, Römer 9, 4. Du hast es abgelehnt, alle drei. Und dafür kriegst du den Antichristen. Und das ist das, was der Jesus in Johannesevangelium sagt, wo er sagt, wenn jemand in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr annehmen. Muss ein Jude sein. Wohl aus dem Stamm dann, darum fällt auch der Stamm dann am Schluss. Dann hat 600, hat das Kennzeichen der 6, das Antichristlichen. Wäre ein Thema für sich. Auf jeden Fall, jetzt kriegt es den Antichristen. Komm du und sei König über uns, saget alle Völker, das ist die Weltherrschaft, das ist das, was kurz vor der Wiederkunft Jesu passieren wird. Die Totalherrschaft des Antichristen. Und der Dornbusch sprach zu den Bäumen, wollt ihr mich wirklich zum König über euch salben? Wollt ihr wirklich, dass ich euer Christus bin? Dass ich euer Messias bin? So kommt und nehmt Zuflucht unter meinem Schatten. Habt ihr schon mal gesehen, was ein Dornstrauch für einen Schatten hat? Aber jetzt kommt das Brutale. Wenn nicht, so soll Feuer ausgehen vom Dornbusch und die Zedern des Libanon verzehren. Jetzt kommt die Gewaltherrschaft. Die schrecklichste Zeit der Erde. Die Not Jakobs. Die letzten 3,5 Jahre, wenn ich es richtig verstehe, der Erde. Wo der Antichrist auf der Erde ist, der Teufel im Fleisch. Und von oben parallel dazu die Gerichte Gottes auf diese Erde einschlagen. Wird die schrecklichste Zeit sein, die diese Erde wohl je hatte. Ich möchte hier stoppen mit Israel. Also wir haben nochmal gesehen, eine dreifache Verheißung, eine dreifache Ablehnung. Stattdessen kriegen sie dann von Gott als Strafe der Antichristen. Israel wird zerstreut, Israel wird zerbrochen, Israel muss das alles erleiden, was in 5. Mose 28 steht. Weh aber denen, die es ihnen antun, was hier geschrieben steht, auch wir Deutsche. Und dann sagt die Bibel ganz klar, aber Gott wird Israel zuerst das Evangelium verkündigen lassen, weil er will, dass sie sich bekehren. Sie weisen das gezielt von sich. Damit geschieht letztendlich die Zerstreuung unter alle Völker. 70 nach Christus und dann endgültig unter Bar Kochba, es war ein falscher Christus, ein falscher Messias, zwischen 132 und 135 nach Christus. Aelia Capitolina hat dann Jerusalem geheißen. Und da ist auch das Wort Palästina aufgekommen. Das gab es vorher auch nicht. Und da ging es darum, dann werden alle zerstreut und dann beginnt Gott an einem bestimmten Zeitpunkt, sie langsam wieder zu holen. Unabhängig davon bekehren sich einzelne Juden und die gehören dann zum Leib des Christus. Das ist dann wunderbar. Aber es steuert alles auf den Punkt zu, wo Sacharja 12, 13, 14 sich zusammenbraut, diese letzte Kriege, diese letzte Schlacht, dritter und vierter Weltkrieg, es werden zwei Weltkriege sein. Und dann auf dem Höhepunkt wird es passieren, dass der Jesus wiederkommt, sichtbar auf der Ölberg, und dann wird sich ganz Israel, was noch übrig ist, wird sich bekehren in einer Stunde und dann bricht das tausendjährige Reich an. Aber jetzt müssen wir sagen, also gut, ich habe begriffen, ich soll aufpassen, wenn ich die Zeichen der Zeit sehe, die Uhr ist vorgerückt, ich kann kein Spielchen mehr spielen. Wenn ich nicht bekehrt bin, muss ich gucken, dass ich zum Herrn schreie, dass er mich rettet. Gleichzeitig parallel dazu muss ich sehen, wenn ich ein Gläubiger bin, dass ich mein Leben in Ordnung bringe und mein Leben ausrichte, auch von meinen Plänen her, dass Gott mit mir zum Ziele kommt. Aber was soll ich tun? Matthäus 24, 32 bis 50. Das sagt der Herr Jesus und ich denke, das ist ein ganz zentraler Punkt. Vom Feigenbaum lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon saftig wird und Blätter trägt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. Der Feigenbaum Israel blüht. Es ist nahe. Er sagt nochmal 35, seine Worte werden nicht vergehen. Und dann erklärt er, wie die Entrückung geschehen wird. Und wo die ist, ich weiß es nicht. Dann werden zwei auf dem Felde sein, der eine wird genommen, der andere wird zurückgelassen. Zwei werden auf der Mühle mahlen, der andere wird genommen, die andere wird zurückgelassen. Da wacht nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt. Vers 44, darum seid auch ihr bereit. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, damit er ihnen die Speise gibt zur rechten Zeit? Glückselig ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun findet. Sagt er ganz einfach, die Bereitschaft bedeutet, du dienst dem Herrn so, wie Gott. Wenn Gott dir was gibt, dann musst du drin dienen, so wie er dir es vorgibt. Wenn aber der Knecht anfängt, die Mitknechte zu schlagen, wenn er nämlich glaubt, dass der Herr nicht kommt, mit den Schlemmern zu essen und zu trinken, so wird der Knecht jenes Herrn an einem Tag kommen, da er es nicht erwartet, zu einer Stunde, die er nicht kennt, und wird ihn in zwei hauen und ihm seinen Teil mit den Heuchler geben. Da wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Die Bibel sagt, seid bereit. Das ist keine theatralische Aussage. Da sage ich, seid ihr sowieso bereit. Jetzt sage ich es euch halt nur als rhetorisches Sahnehäubchen, sondern meint es wirklich so. Er meint es so. Seid bereit. Seht, dass euer Herz nicht beschwert werde mit Trunkenheit und Ähnlichem, dass er hier vor Gott sauber steht. Und in 2. Petrus 3, der Petrus ist ein bisschen anders wie der Paulus. Er schreibt für einfachere Strukturen und er sagt es relativ einfach. Geliebte, dies ist nun schon der zweite Brief, den ich euch schreibe, um durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufzuwecken, damit ihr an die Worte gedenkt, die von den heiligen Propheten vorausgesagt worden sind, dessen, was euch der Herr und Retter durch uns, die Apostel, aufgetragen hat. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln. Das ist Matthäus 24, 12, das ist die Gesetzlosigkeit. Und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Wisst ihr, wo ich mich bekehrt habe, 74, da hat's gebrannt. Da sind die Gläubigen rumgelaufen, die hatten Naherwartung. Reden wir heute mit den Gläubigen. Die haben die Erwartung, dass das nächste Auto kommt. Steht ihr? Die haben die Erwartung, dass Microsoft den neuen Computer bringt. Das ist die Erwartung der Christenheit. So wie der Bruder mal gesagt hat zum anderen, oh, ich bin dankbar, der Herr kommt bald. Dann hat der andere gesagt, oh, hoffentlich nicht so schnell, ich habe Möbel bestellt. Versteht ihr, so ist der Mensch. So ist er, wenn man genau hinguckt. Die Bibel sagt hier, es wird am Schluss wird es keine Erwartung der Wiederkunft geben. Sondern die Spötter werden hier letztendlich alles überziehen. Und er sagt dann in Vers 8, dieses aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Wisst ihr, wenn ihr jetzt hingeht und einfach seht, 6 Tage der Schöpfung, 1000 Jahre und dann siehst du so in etwa wie der Heizblatt. Vollkommen logisch ist, dass jetzt langsam zu Ende geht. Unsere Zeitrechnung stimmt ja sowieso nicht. Gell? Die kannst du sowieso vergessen. Die Mönche, wo das gerechnet hat, die hat sich verrechnet. Aber du siehst, es geht langsam zu Ende. Und jetzt sagt er, der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten. Also jetzt sagt er, du brauchst nicht nervös werden, weil der Herr noch nicht gekommen ist. Aber wenn er im Jahr 2000 nicht gekommen ist, steht nirgends verheißen, dass er im Jahr 2000 kommt. Im Jahr 1000 haben sie geglaubt, dass er kommt, im Jahr 2000 haben sie geglaubt, dass er kommt und immer hat es Schlitzohre gegeben und Betrüger, die haben das finanziell ausgenutzt. Sondern er ist langmütig gegen uns, gegen die Gläubigen. Weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Der Herr ist bereit, selbst unser Elend so lange zu ertragen, bis auf die letzte Minute, weil er will, dass wir letztendlich Buße tun. 2. Petrus 3,11. Da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, das kann man auch übersetzen, ihn beschleunigt, durch Buße, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wohl ein Bild auf Atomexplosion, ob schon die Auflösung der gesamten himmlischen Welt ist, das wird sich dann zeigen. Auf jeden Fall sagt die Bibel ganz klar, hier, er sagt, wenn ihr das seht, wenn ihr Israel seht, wenn ihr der Zeiger der Welt der Uhr vorwärts gehen seht, wenn ihr seht, wie sich eine Weltkirche langsam baut, wenn ihr seht, wie ein Welteinheitsstaat langsam aber sicher sich zusammenbraut, wenn ihr seht, wie die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, dass die Menschen nicht mehr wissen, was gut und böse ist, wenn ihr seht, dass Israel immer mehr in den Mittelpunkt kommt, immer mehr die Konstellationen zur Bombe werden, dass wohl Sacharja 12, 13, 14 nicht mehr zu verhindern ist, wenn ihr das alles seht, dann erhebet eure Häupter, sagt die Bibel in Lukas 21, Vers 28, weil eure Erlösung naht. Und dann sagt er, dann geh an die Arbeit im Reiche Gottes, dann geh hin und diene Gott von ganzem Herzen. Und er sagt hier, und Gott will, dass du Buße tust, dass du bereit bist, dass du alles in Ordnung bringst, dass du auf ihn warten kannst. Und er sagt, und die letztendlich hier sind, er sagt, ihr müsst euch jetzt eigentlich auszeichnen, indem ihr einen heiligen Wandel mit Gottesfurcht hier führt auf dieser Erde. Und dann kann man auch mit ganz ruhigem, sachlichem Herzen sagen, Herr Jesus, komme bald. Und ob dann die Entrückung ist, ich weiß es nicht. In was ich rein muss, weiß ich nicht. Es wird sich weisen. Aber der mit dieser Herzensstellung hier reingeht, der überlebt. der wird doch kommen. Er wird triumphal die Wiederkunft Jesu erleben. Bloß eins ist klar, der Zeiger ist nicht mehr auf 5 vor 12. Er ist nicht einmal mehr auf 1 vor 12. Er ist kurz vorm letzten Schnackler. Das sieht man an den Umständen. Und jetzt muss man einfach sagen, wie lang das geht, weiß ich nicht. Gottes Zeituhr läuft ein wenig anders, aber es ist höchste Zeit. In Ebingen gibt es ein Haus, es ist kein frommes Haus. Aber dort einer gegenüber vom Krankenhaus hat einer hingepinselt, es ist später, als du denkst. Ich habe schon oft gedacht, wie schön wäre es, wenn das noch fromme Leute wären, wenn das Gläubige wären, weil er hat recht. Es ist später, als du denkst. Ich möchte beten. Herr Jesus, danke dir, dass dein heiliges Wort so einfach ist, wenn man einfach hingeht, dich beim Wort nimmt und glaubt, dass das, was du sagst, dass es auch passiert. Und wenn wir sehen, dass sich alles zusammenbraut, was du prophezeit hast, wenn wir sehen, dass die Gesetzlosigkeit über diesen Erdball geht, wie ein Flugfeuer, wenn man sieht, dass diese Welteinheitsbestrebungen sowohl vom Religiösen als auch vom Menschlichen, vom Politischen, dass alles sich letztendlich formatiert und dass man auch letztlich sieht, in einer furchtbaren Art und Weise, wie du immer mehr gelästert und in den Hintergrund gedrängt wirst, wie dein Volk Israel immer mehr unter Druck kommt, dann wissen wir, dass die letzte Stunde da ist. Die Wehen sind schon kurz vor der Geburt. Ich möchte einfach bitten, dass du uns Gnade gibst, dass wir unser Herz genauso aufstellen, wie es hier steht. Ich möchte dir danken, dass du in deiner Gnade und der Vater im Himmel in seiner Fürsorge wirklich will, dass niemand hier verloren geht, sondern jeder Buße tut und bereit ist, auch wenn das passiert, dass wir unsere Häupter erheben dürfen. Und du weißt, wo jeder von uns steht. Du weißt auch, Menschen in unserer Mitte sind, die nicht bekehrt sind, dann erbarme dich. Es ist aber auch uns Gläubige, bitte auch erbarme dich unser. Gib einfach Gnade, dass wir unsere Häupter erheben können. Nicht wie in Kain, dass wir senken müssen wegen der Sünde, sondern dass wir es erheben dürfen. Letztlich, weil wir wie Abel das Opfer begreifen, annehmen und dir, dem Lamme, folgen in dieser Heiligkeit. Gib einfach Gnade und dafür danke ich dir. Amen.